Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Ganz herzlich willkommen zu Om meets Alltag, Yoga jenseits der Klischees. Ich bin Katharina Bock und ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, wie ich finde, Robert Ehrenbrand. Robert, herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank.
Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Kann das gerne hier kurz berichten, wie der Aufhänger war zu dem Podcast. Ich war beim Yoga Sound and Sea Festival dieses Jahr, habe da auch unterrichtet und bin dann in die Stunde zu Robert mit rein, weil das Jahr vorher, nämlich Robert, ich im Nebenzelt war und gedacht habe, Mensch, was ist denn das? Ich sollte da unbedingt auch mal rein. Das klingt ziemlich großartig. Und habe die Stunde in dem Becoming Me System sozusagen eine Art deiner Yoga-Praxis da mit praktizieren dürfen und war so begeistert, weil das für mich auch ganz, ganz viel das bündelt, wo ich auch Yoga sehe und für mich lebe, nämlich so in diesen Ehren des Traditionellen, aber auch wirklich ein Erlauben, dass es in eine Modernität kommt oder vielleicht auch mal so aus, ja, einfach so ein paar ganz neue Sachen mit integriert und auch die Leute in die Kraft bringt. Also das und auch wirklich super inspiriert und sowieso als Erlebnis auch in der Gemeinschaft. Und ja, mit deinen wunderschönen Worten, also das hat mich tief berührt. Und mit deiner Frau machst du das ja gemeinsam. Also war wirklich für mich ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Deswegen bin ich dann einfach direkt nach der Stunde genau zu dir gekommen und habe dich gefragt, ob du Lust hast, mit in dem Podcast mal einfach dabei zu sein, Einladung zu folgen, damit wir mal hier ja gerne so ein paar Sachen einfach auch von dir hören, weil auch, wie ich die in deinem Buch gelesen habe, also Robert ist Yogi seit vielen, vielen Jahren, glaube ich, Wirtschaftspsychologe, Buchautor und hat so viel Gutes zu sagen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass wir das heute hier gemeinsam tun können und einfach auch hörbar machen können. Also wirklich nochmal herzlich willkommen.
Es ist wirklich schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, und ich würde gerne mal starten mit der Frage, also genau, wir werden viel hören jetzt in den nächsten Minuten zu, ich versuche hier Gutes rauszufinden, zu Selbstoptimierung, Zufriedenheit, auch zu Komfortzonen oder vielleicht auch falsch verstandenem Glück oder Glücklichsein. Yoga mitten im Leben, mitten im Alltag, mit auch am Ende nochmal konkreten Empfehlungen. Und ich würde dich gern fragen, wie dein Yoga-Weg begonnen hat oder wie du den vielleicht beschreiben würdest, auch wo du bis heute sozusagen.
Mein Yoga-Weg hat vor ziemlich langer Zeit begonnen, was ein Hinweis ist, dass ich schon sehr alt bin. Und zwar war ich 14. Als etwas passiert ist, das muss eine ganz besondere kosmische Konstellation oder Sternenkonstellation gewesen sein, weil es ist was passiert, was nicht sehr oft gab in der Historie von Musik oder Yoga. Ich war ein sehr, sehr rebellischer, unerziehbarer und in Teilen auch sehr wütender Teenager in einem kleinen Dorf und war eigentlich mit allen Settings unzufrieden, die sich mir dargeboten haben. Ja, weil ich hatte schon immer sehr großes Interesse an Spiritualität. Das Einzige, was in dem Dorf verfügbar war, war quasi die katholische Kirche. Ich war Ministrant und sehr schlechter und unzufriedener Schüler. Und alle, die ich getroffen habe, Priester, Lehrer, Eltern, Nachbarn, alle konnten diesen Wissensdurst in Bezug auf Spiritualität nicht stillen. Und ich habe mich dann sehr in Musik geflüchtet, namentlich in sehr intensive Musik, weil das mir einen Outlet gegeben hat, Heavy Metal, Punkrock, später, was man Hardcore genannt hat. Und durch sehr, sehr viele Zufälle bin ich über eine Band gestolpert aus Bhakti-Yoga-Mönchen, die in New York eine Punkrock-Band hatten. Und die Band hieß Shelter. Und eines der Alben von Shelter ist über Umwege in mein Jugendzimmer gelangt. Und mich hat die
Großartig.
Musik abgeholt, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was haben die rasierten Köpfe, die orangen Gewänder für eine Bewandtnis. Und das Cover hat mich sehr berührt von der Platte, wo Krishna drauf war, aber ich wusste natürlich nicht, wer Krishna ist. Und sie haben über Mantra-Meditation gesungen. Ich wusste nicht, was Mantra-Meditation ist. Sie haben über die Bhagavad Gita gesprochen. Ich wusste nicht, was die Bhagavad Gita ist. Und über den Weg dieser wundervollen Gruppe von jungen westlichen Bhakti-Mönchen aus der Vaishnava-Tradition oder Hare Krishnas, habe ich dann begonnen, tief einzutauchen. Und du musst dir vorstellen, Katharina, das war die Zeit vor dem Internet. Ja? Das heißt, ich konnte nicht einfach googeln, was sind Bhakti-Yoga, sondern ich musste auf eine wirkliche Suche gehen und habe dann die Bhagavad Gita gefunden in einem Gebrauchtbuchladen irgendwo. Und habe meine Eltern gequält, in irgendwelche weirden Esoterik-Buchläden zu fahren, weit weg von dort, wo wir gewohnt haben, und bin dann über die Bhagavad Gita gestolpert, wo das Cover der Bhagavad Gita, die ich gefunden habe, genau aussah wie ein Iron Maiden-Cover. Es war ein Schlachtfeld abgebildet vorn drauf. Und ich war hoch erregt als 14-Jähriger. Und meine Schwester bezeichnet es immer so, dass ich in der Zeit angefangen habe, mich nochmal neu zu erziehen. Und ich finde das ganz süß ausgedrückt, weil es stimmt. Ich habe dann begonnen, diese Zerrissenheit, die ich gespürt habe, diese Unzufriedenheit, diese Unerfülltheit, die ich gespürt habe, aufzuarbeiten anhand von diesen Impulsen. Und es ist sehr, sehr schön, weil viele, viele Jahrzehnte später wurde ich von, war mittlerweile, bin mittlerweile befreundet mit den Menschen, die in der Band gespielt haben. Und ich wurde sogar gefragt, ob ich eine Konzerte mit der Band spielen will als Gitarrist. Und das war schon zu einer Zeit, wo ich leider dankend ablehnen musste, weil ich schon zu viel mit Yoga zu tun hatte. Also es kam sogar Full Circle. Aber das ist, wie alles begann mit 14.
Ja, wow, das ist eine schöne Geschichte. Die hört man so eher selten,
Ja,
so
in
im
der
Zugang.
Tat. Vor allem, was interessant war und was meinen Weg sehr interessant beeinflusst hat, Katharina, ist, dass mein Yoga-Weg rein mit Mantra-Meditation begann. Es begann mit den Schriften, namentlich der Bhagavad Gita, und es hat sich dann, ah, was ist eigentlich die Bhagavad Gita? Ah, da gibt es die Mahabharata. Ah, da gibt es daneben noch einen weiteren Epos, die Ramayana. Also die Abenteuergeschichten gingen mir gar nicht aus.
Das stimmt, ja.
Aber das Spannende ist, ich habe mich sofort 100% als Yogi identifiziert. Ich bin leider manchmal zum Leidwesen meiner Frau und auch meiner Eltern damals so ein Mensch, der Dinge eigentlich nur 0 oder 100 kann. Ja, das ist meine Disposition, manchmal to a fault, aber so bin ich halt. Und ich habe mich sofort 100% als Yogi identifiziert. Ja, ich habe mich identifiziert mit dem fragestellenden Arjuna in der Bhagavad Gita, auf den wir vielleicht später noch kurz zu sprechen kommen, wer das ist, für diejenigen der Hörer und Hörerinnen, die sich vielleicht dann noch nicht so tief damit beschäftigt haben. Ich glaube, das hat eine große Relevanz für jeden, der diesen Podcast hört. Und mein Weg hat dann mit Hardcore-Mantra-Meditation begonnen. Aber ich wusste nicht, dass Yoga auch was mit Bewegungsarbeit zu tun hat, mit Körperarbeit, mit. Und einige Jahre später hat mich jemand getroffen und diese Person hat Yoga praktiziert, ich weiß nicht, Iyengar oder Ashtanga, irgendwie so eine Yoga-Form. Und die hat mich gefragt, hat gesagt, hey Robert, du bist doch der Typ, der immer Yoga interessiert ist. Und dann hat sie gefragt, ob ich den Down Dog kenne. Ja? Oder, und ich habe gedacht, die meinten einen Schamanen vielleicht. Ich wusste nicht, oder
Schöne
irgendeinen
Geschichte.
Swami, der so heißt. Und ich so, nee,
Ja.
den kenne ich nicht. Und sie, oder die Person kenne ich nicht. Und sie so, wie die Person? Ich meine doch diese. Und da ist mir dann das erste Mal aufgefallen, dass es gegebenenfalls ein Missverständnis gibt, was Yoga ist, was es nicht ist, was es sein kann.
Ja.
Und ich habe mein ganzes Leben lang Kampfsport betrieben und habe dann aufgrund von bestehenden Kampfsportverletzungen als junger Mann begonnen, Hatha-Yoga-Technologien zu Recovery und meines Nackens damals, einfach zu viel hartes Sparring und so. auch einzusetzen und zu lernen und war dann sehr begeistert, was man energetisch alles mit Bewegung machen kann und habe das
Ja.
dann mit dem, was ich schon aus meinem ganzen Leben lang Kampfsport, Kampfkunstpraxis, habe das dann irgendwie so verschmolzen und aufbauend auf der Philosophie, mit der alles begann, aufbauend mit dem Enthusiasmus über Meditation, haben sich dann Hatha Yoga und Kampfsport zu Becoming Me Yoga sozusagen
Ah,
verschmolzen.
also der Weg ist
Und
auch schon länger sozusagen.
der Weg ist schon super lang.
Ah,
Und dann
okay,
kam
schön.
später erst Kundalini Yoga dazu, in meinem Fall. Aber Becoming Me Yoga wird manchmal missverstanden, als dass es, weil wir auch viel dynamische Bewegungen benutzen. Aber die kommen in dem Fall aus dem Kampfsport. Und ich habe dann einfach gemerkt, oh shit, da gibt es ja noch eine Yoga-Art, die dynamische Bewegung liebt. Und meine Frau ist Kundalini-Yoga-Master-Teacherin und wir haben dann unsere Lehrerin kennengelernt, die Kundalini-Yoga-Teacher ist. Und so hat es dazu geführt, dass ich sozusagen mein Herz mehreren Yoga-Arten geschenkt habe.
Ja, schön.
Und das ist dann der Rest meines Lebens
Das
geworden.
ist schön. Das ist auch das Tolle. Ich liebe das auch an der Yoga-Tradition. Die bietet eine Menge für jede Lebensphase und alle
Absolut,
Bedürfnisse.
absolut, genau wie
Das
du
ist
sagst. Und für
schön.
mich war das damals eine wirkliche Augenöffnung, dass Leute Yoga vielleicht sogar reduzieren wollen würden auf Bewegungsarbeit. Und mein Schwiegervater, den ich der wichtigste yogische Einfluss meines Lebens neben meiner Frau ist, mein Schwiegervater, der ein Yoga- und Tabla-Meister aus Bengalen
Ah,
war, der leider seinen
schön.
Körper schon verlassen hat, Mithalis Papa, Shankar Lal Chatterjee. Und Shankar hat zu mir mal gesagt, er hat gesagt, Robert, ich habe mit meinem Schwiegervater ein ganz besonderes Verhältnis. Mithali und ich spaßen immer, dass er mich lieber mochte wie sie, was bestimmt nicht wahr ist. Aber ich habe mir das immer eingebildet, dass das so war. Vielleicht die schönste Liebesgeschichte eines Schwiegersohns und Schwiegervaters in der Historie, weil ja das Verhältnis mit den Schwiegereltern klischeemäßig ja
Ja.
oft ein bisschen nicht so einfach ist. Und bei mir war es so, dass ich wirklich ja, wie eine zweite Familie gefunden habe. Nicht bloß durch meine Frau und das Kennenlernen, sondern auch durch ihren Papa und natürlich auch ihre Mama. Aber ihr Vater, der wirklich mein ganzes Verständnis von Yoga nochmal tiefgreifend vertieft und verändert hat, den ich unglaublich im Herzen trage, für immer, hat zu mir mal gesagt, er hat gesagt, Robert, stell sicher, dass jede einzelne Person, mit der du in Kontakt kommst, den Unterschied kennt zwischen Yoga und Gymnastik.
Ja.
Und dann stell sicher, dass sie beides tun.
Ja, wie
Und das habe ich für den Rest
schön.
meines Lebens beachtet, weil er hielt Körperarbeit für sehr wichtig. Ihn
Ja.
hat es nur ein bisschen traurig gemacht, wenn Yoga, die Kultur, in der er groß geworden ist, der ist direkt am Ganges aufgewachsen, in einer Stadt, die Howrah heißt, innerhalb von Kolkata. Und wenn ich darf, würde ich dir eine ganz kurze Geschichte erzählen, Katharina, weil die
Dafür
mich
sind
immer
wir
noch
hier.
sehr
Ich freue
berührt.
mich.
Ich habe meine Frau kennengelernt, weil ich war Musiker, weltweit tourender Musiker und habe in Amerika gelebt und bin zurück nach Deutschland gezogen, nachdem sich meine Band aufgelöst hat, um eine eigentlich geplant niemals endende Pilgerreise in Indien zu machen, quasi zu verschwinden und dann mein Leben auf diese Weise Yoga zu widmen. Und wie es so schön ist, wollte ich natürlich Zwischenstopp machen bei meinen Eltern in München, bin aus Amerika zurück zu meinen Eltern gezogen, um ein paar Monate oder ein paar Wochen oder Monate mit denen zu verbringen und vor dann dieser und diese Pilgerreise zu planen, ja, ohne Return-Ticket. Das war die Idee. Und natürlich, wie es oft so ist, in dem Moment treffe ich die wunderschönste halbindische Yogini-Dame der Welt und
Schön.
verliebt mich Hals über Kopf und lange Story kurz erzählt. Ich bin nie auf diese Pilgerreise gegangen und ein
Schön.
Jahr später waren Mithali und ich verheiratet.
Schön.
Und es war vor ein paar Jahren. Mein Yoga-System und einer der Haupteinflüsse neben meinem Schwiegervater und neben ein paar anderen Personen ist ein Heiliger aus Bengalen, der Ramakrishna heißt. Und Ramakrishna und seine Frau Sarada Devi, die in Bengalen nur The Holy Mother genannt wird, weil sie so in Bengalen ist Ramakrishna wie so der Schutzheilige von Bengalen. Und Ramakrishna hat mein Yoga-System, Becoming Me Yoga, tiefgreifend geformt und durchzogen, weil er so ein wilder Yogi war, der verschiedene Sadhanas ausprobiert hat, der in der Ehe gelebt hat, aber trotzdem die Ehe das Fundament war von seiner spirituellen Praxis und der verschiedenste Entitäten von göttlicher Inspiration nebeneinander nicht bloß erlaubt hat, sondern gefeiert hat. Und das hat mich sehr inspiriert als Jugendlicher. Was ich nicht wusste, Katharina, ist, dass Ramakrishna natürlich nicht Ramakrishna hieß, als er geboren wurde.
Om meets Alltag, Inspiration.
Und vor kurzem habe ich über Ramakrishna gesprochen, in irgendeinem Seminar, vor ein paar Jahren war das. Und dann hat jemand gesagt, Robert, wie heißt deine Frau? Und ich habe gesagt, Chatterjee. Und dann habe ich gesagt, aber Chatterjee ist nicht der wirkliche Name, es heißt Chattopadhyaya, aber das konnten die Engländer nicht aussprechen, deswegen haben die die indischen Namen sozusagen kürzer gemacht.
Verkürzt, ja.
Und dann hat die Person zu mir nur gesagt, ich sehe, du liebst Ramakrishna. Schau mal nach, wie der mit Nachnamen hieß. Und
Das ist verrückt.
ich habe es jetzt mittlerweile, dann gab es Google und der hieß auch Chattopadhyaya mit Nachnamen. Ja, und ich weiß nicht, ob es da. Es gibt sehr viele Chatterjees in Bengalen, muss man dazu sagen. Das ist ein bisschen wie Schmidt und Müller in Jena vielleicht. Aber die Idee war trotzdem, dass mein Leben sehr viel dieser in Anführungszeichen Zufälle hatte. Wie mit der Band, die dann später enge Freunde von mir wurden. Wie mit Ramakrishna, der zufällig so heißt wie mein geliebter Schwiegervater und meine geliebte Frau. Mein Leben ist quasi ein einziges Sammelsurium aus lauter yogischen Zufällen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob es Zufälle sind.
Ich sage eigentlich immer gern, es gibt keine.
Ich bin mittlerweile geneigt, dir zuzustimmen. Aber das war so ein bisschen ja, mein Yoga-Weg in der Nussschale.
Ja, wow, super. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist ganz, ganz ja, schön und spannend zu hören. Und also kannst du sagen, auch was dich damals so am meisten als Jugendlicher oder vielleicht auch bis heute am meisten so gelockt und begeistert hat, wo sofort der Funke auch so übergesprungen ist.
Das Interessante für mich war, dass ich schon lebenslang dieses Interesse an Spiritualität hatte. Meine Mama spaßt darüber, dass ich als 4- oder 5-Jähriger schon Priester gespielt habe. Ja, meine Schwester musste dann die Kongregation sein. Ich habe so einen Schal von meinem Vater umgelegt und dann so Obladen verteilt im Wohnzimmer und so. Und es gab immer dieses Interesse. Ich bin auch ein riesiger Fan immer noch von der Bibel. Die Dhammapada, Buddhas Teachings. Also das ist nicht nur beschränkt auf Hinduismus oder irgendwas. Logischerweise durch die Kundalini-Tradition kam dann viel auch Sikhismus und Guru Nanak und die 10 Sikh-Gurus und so. Also ich war schon immer schwer festzulegen und habe deswegen schon immer Beef gehabt mit zu viel Dogma, ja, mein Leben lang. Und was mich sehr, sehr gestört hat, als ich dann als Kind Ministrant war und so, war dieses, dass es mir nicht offen genug war. Ja, ich fand es total okay, sich auf einen Weg festzulegen oder zu sagen, okay, das ist das, was ich praktiziere, das ist das, was ich tue. Ich fand es bloß nicht okay zu sagen, ja, die Menschen, die vor Jesus geboren wurden, sind ja dann quasi angeschmiert, weil sie haben ihn nicht kennenlernen dürfen, somit sind sie nicht gesaved und, also ich vereinfache das jetzt, aber für mich hat das alles keinen Sinn gemacht. Denn ich habe mir gedacht, entweder es gibt eine schaffende Energie oder es gibt keine. Und beides ist auf gewisse Weise okay. Aber wenn es eine gibt, dann spricht die in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Kulturen und sollte auch erlaubt sein, dass sie uns vielseitig inspiriert. Ja, viele Wege auf den Berg hoch und im Gipfel trifft sich dann jeder und feiert gemeinsam. So.
Ja.
Und Yoga für mich war immer schon diese wilde, unzähmbare Technologiensammlung, die uns näher zu uns zurückführen will. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch nicht, weil du eingangs dieses Wort Selbstoptimierung erwähnt hast. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es etwas zu optimieren gibt. Ich glaube, es gibt was wieder zu entdecken. Und
Genau.
wenn du mich fragst, was mich bei Yoga besonders fasziniert hat, war es dieser Aspekt. Weil mein ganzes Umfeld wollte mich optimieren, namentlich anders machen. In der Schule haben sie gesagt, Robert, halt deinen Mund, sitz still. In der Kirche haben sie gesagt, halt deinen Mund, sitz still. Ja, ich habe die ganze Zeit gehört, was ich tun oder nicht tun soll. Aber niemand hat gesagt, Robert, entdeck, was Großartiges in dir steckt. Und wenn ich Yoga runterbrechen müsste für jemand, dann ist es ein Wiederentdecken der eigenen Würde, der eigenen Großartigkeit, der Kreativität, der Intuition. Und all das hat mir der Yoga-Pfad geschenkt. Und da war Pranayama wichtig und da war auch die Körperarbeit und das Channeln von Energie und das Erschaffen von Energie wichtig. Und all das steckt in den alten yogischen Schriften, nur es gibt zu wenig Leute, die die Codes lesen können. Weil wenn wir über die Bhagavad Gita, die Mahabharata, die Ramayana, ja klar kannst du es einfach lesen, aber ich kenne so viele Leute, die machen die Bhagavad Gita auf und nach dem ersten Kapitel wieder zu, weil es sind ein Haufen Namen, die für die Person überhaupt nichts bedeuten, weil zwei Dinge fehlen. Das eine ist, die Bhagavad Gita zum Beispiel ist im größeren Kontext der Mahabharata zu sehen. Die Mahabharata ist im größeren Kontext der vedischen Schriften zu sehen. Das heißt, es baut alles aufeinander auf. Und wenn ein Glied in der Kette fehlt, ist es schwierig manchmal. Das ist nicht die Schuld des Lesenden, aber es ist schwierig.
Ja.
Und das Zweite ist, dass die Codes, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden in diesen Schriften mitgeliefert werden, die energetischen Codes, die dann wiederum auch das Bikamimi-Yoga-System so tiefgreifend durchziehen, dass die in Teilen verloren gegangen sind. Und ich hatte einfach, ich bin wirklich null intelligent oder irgendwas. Ich hatte einfach nur Glück, in meinem Leben teilweise am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, um Unterweisungen zu erhalten, die dann diese Codes für mich klarer gemacht haben. Und das versuche ich jetzt in den Philosophieseminaren, selbst in den Yogastunden gibt es ja immer einen Dharma-Talk vorher.
Ja.
Und selbst da versuche ich innerhalb von 15, 20 Minuten, manche Leute sind überrascht, warum ist der Sonnengruß nicht und warum redet der Typ? Ja, und ich kriege lustigerweise manchmal dann das Feedback, ich dachte, das wäre eine Yoga-Klasse.
Das ist
Weil
auch schön gesagt.
diese Unruhe in unserem
Ja.
westlichen Geist ist so, und dieses, was Yoga ist oder was nicht ist, ist so weit verbreitet, dass manche Leute nicht mal aushalten, dass 10 Minuten über Yoga gesprochen wird
Ja.
in einer Yoga-Klasse. Und das bringt mich zu dem Schluss, dass es dringender notwendig ist, darüber zu sprechen, was es ist und was
Ja,
es nicht ist, als je
finde
zuvor.
ich schön,
Und
ja.
für mich war es eine Technologiensammlung, die unsektiererisch war, die undogmatisch war, die, wie der Buddha gesagt hat, keiner hat was gefordert, dass ich es glaub oder nicht glaub. Alles, was ich als 14-Jähriger gehört habe, war, probier es aus, Robert. Wenn du meditierst, wenn du diese Mantras nutzt, wenn du beginnst, dich mit Pranayama und was auch immer zu beschäftigen, was dann später kam, wird sich was ändern. Und wenn sich nichts ändert, dann lass es einfach wieder. Und so habe ich es verstanden. Und darum bis heute halte ich Yoga für eine unglaubliche Technologiensammlung, die so viel Gutes bringen könnte, wenn wir sie nicht in ein Dogma führen,
Ja.
was dann in diesen Klicken und Szenen oft ist, ah, wenn du das machst, dann bist du böse und so. Ich glaube, niemand ist böse. Ich glaube, wir könnten alle mehr Energie vertragen, um uns mit mehr Fokus auf das zu besinnen, was längst in uns ist. Kein Optimieren,
Ja.
sondern Wiederentdecken.
Genau, oh, wie schön. Also danke. Das ist wirklich, das könnte ich 10.000%ig genau unterschreiben. Das ist spannend. Also das ist auch, was mich ganz doll da reingetragen hat und auch wirklich über die ganze Zeit wahnsinnig trägt. Und da habe ich auch manchmal wirklich auch, also ja, das ist auch so ein bisschen die Mission tatsächlich auch mit dem Podcast, dass man wirklich informiert auch und ja, sichtbar, hörbar machen kann, was wirklich für ein wahnsinniges Potenzial in dieser Yoga-Tradition steckt. Und eben, wie du sagst, ne, ganz freiheitlich, ganz undogmatisch und manchmal. Deswegen auch habe ich, genau, der Titel Jenseits der Klischees, weil ich finde, so durch wie Yoga manchmal rüberkommt oder dargestellt wird, ist es einfach, ja, es wirkt manchmal begrenzt oder ist reduziert auf das Körperliche oder man denkt, oh Gott, Yoga ist bauchfrei, irgendwie vor einem schönen Hintergrund da seine Asana-Praxis zu machen. Und ich finde, das hat immer alles auch seine Berechtigung und seinen Einstieg vielleicht. Aber ich
Absolut.
finde es immer wichtig, dass es von da aus auch weitergeht, weil es eben, also auch meine Liebe zu Yoga ist auch so groß. Und ich denke immer so, oh Gott, mein Leben ohne Yoga, ich habe keine Ahnung, was daraus geworden wäre oder wo ich stehen würde. Und ich erlebe das auch im Begleiten so vieler Menschen, dass es einfach für mich immer wirklich so die Schönheit auch jedes Einzelnen, jeder einzelnen Person, jedes Menschen einfach so zum Erblühen bringt. Und das ist für mich auch der Weg des Yoga. Und es ist wirklich eine ganz liebevolle Begegnung mit sich selbst und auch immer als Basis, finde ich, ne, für wirklich das als Basis, wirklich, um liebevoll dann auch in die Welt rauszugehen, weil ich finde immer, wenn man bei sich ist und mit sich selber, ja, mit sich selber, ja, sich aussöhnt und da liebevoll sein kann, dann kann man das auch. Das, also ist die Voraussetzung und kein Ziel sozusagen.
Und du hast es wunderschön gesagt, Katharina, das ist so wichtig zu verstehen für Menschen, dass alles beginnt in uns. Und es klingt manchmal egoistisch fast, ja, oder selbstbezogen, ja. Meditation, hey, der Robert ist Vater und hat einen Hund und hat eine Ehefrau und hat ein Business und all diese Dinge. Warum nimmt sich der täglich seit 35 Jahren Zeit zu meditieren? Naja, der Grund ist zweierlei und genau auf das aufbauen, was du gesagt hast. Es ist wie in einem Flugzeug, wenn diese netten Flight Attendants einen unterweisen, wo die meisten Leute nicht zuhören. Sollte man tun, weil es yogisch Relevanz hat. Was sagen die einem? Setz diese Sauerstoffmaske erst dir auf und dann hilf allen anderen. Wenn du sie nicht aufhast, wirst du im Fall eines Emergencies vielleicht ohnmächtig und kannst niemand mehr helfen. Das heißt, Yoga ist unsere Sauerstoffmaske, die wir uns aufsetzen, um dann allen anderen zu helfen. Damit meine ich nicht, sie zu unterweisen. Das tun wir nur, wenn Leute Fragen haben. Upanishade heißt zu sitzen bei den Füßen von. Ja, die ganze vedische Kultur war erstmal nur, wenn Interessierte gefragt haben. Ich renne nicht rum in der Münchner Innenstadt und belehre Leute über die Bhagavad Gita. Ich rede nur drüber, wenn ich gefragt werde. Was ich schon tue, ist, ich versuche eine Verliebtheit in Bezug auf den Fluss und die Existenz meines eigenen Lebens herzustellen. Und das ist Mantra-Meditation für mich. Ich meditiere nicht, weil ich denke, dann hat mich der liebe Gott besonders lieb und hält seine Hand über mich und so, sondern ich glaube, der hat uns alle lieb, wenn es ihn gibt und in welcher Form auch immer jemand den oder sie sich vorstellen möchte. Ich finde auch total okay, wenn jemand sagt, du, ich bin eher atheistisch inkliniert. Das ist ja nur eine weitere Glaubensart, weil du weißt es ja auch nicht. Also du glaubst halt das, aber dann glaubst du hoffentlich an die Natur. Und was für eine schöne Weise, die schaffende Energie zu zelebrieren, die Natur zu wertschätzen, ja, und damit eine Connection zu haben. Ich glaube, da gibt es keine Regeln. Aber was du gesagt hast, stell dir vor, du bist frisch verliebt, Katharina, und gehst aus dem Haus und du bist auf einem Date mit deiner neuen Liebe. Und ein Rad oder E-Roller fährt dich fast über den Haufen. Ja, das passiert in München manchmal. Ja, wildfahrende Verkehrsteilnehmer. Ich schwöre dir, wenn du auf dem Weg zu deiner neuen Liebesbeziehung bist, springst du zur Seite, es ist nichts passiert und du wirst nicht sehr viel länger drüber nachdenken. Ja? Weil es hat keine Relevanz. Du bist verliebt, du willst hin zu deinem, du willst einen Kuss, du willst eine Umarmung, du willst ein, ja, was auch immer. Und jetzt stell dir die gleiche Situation vor. Selbe Situation, exakt gleich. Nach einem unerfüllten, unzufriedenen Tag, zu viele Zoom-Meetings in einem Job, den du eigentlich nicht leiden kannst, diese Art von Alltag. Und du trittst aus dieser Tür. Naja, deine Wut wird sich unterbewusst natürlich in die Situation reinfließen. Du wirst vielleicht sogar einen Konflikt haben. Du rufst jemand hinterher, der bleibt stehen, sagt, ja, pass doch du auf. Und dann hast du einen Konflikt. Das heißt, es ist die genau gleiche Situation. Ich sage nicht, dass es okay ist, wenn Leute mit einem E-Roller jemand anderen über den Haufen fahren. Ich sage nur, deine Realität erschaffst du. Was Leute immer vergessen, ist den Biologieunterricht ihrer Jugend. Was lustig ist, dass ich das sage, weil ich habe quasi alles vergessen, was im Unterricht zu mir gesagt wurde. Aber eine Sache habe ich gemerkt, mir. Unsere Realität, wie wir sie wahrnehmen, ja, Manas sagt man im Yoga, der Geist, Input, Output. Naja, ich erinnere mich daran, dass das eine Lichtreflexion ist, wenn ich dich sehe und es auf meine Augen trifft. Und weißt du noch, dass sie doch im Biologieunterricht gesagt haben, dass das Gehirn das erst richtig drehen muss? Ich glaube, das Bild fällt verkehrt rum in unser Consciousness und dann wird es richtig gedreht. Und wir sehen sozusagen das, was wir im Außen sehen, eigentlich im Innen, wenn wir ehrlich sind. Und dabei muss die Reise beginnen. Das heißt, egal was wir gesellschaftlich, sozial, umweltschutztechnisch, all diese großartigen, wichtigen Pursuits, es braucht ein Fundament an Energie, an Bewusstheit, das wir uns selbst schenken müssen, weil sonst können selbst die aller positivsten Bestrebungen in zum Beispiel hasserfüllten Vorgehen sein. Und dann ist nicht sicher, dass du jemand abholst. Ja? Egal, ob das eine Ernährungsweise ist, die zu harsch von jedem anderen erwartet wird, ist ein Upturn, ein bisschen. Ja, du wirst niemanden für pflanzliche Ernährung begeistern, wenn du jeden anschreist, dass er sich pflanzlich ernähren soll. Das ist jetzt nur ein
Ja,
Beispiel, weil
schönes
es
Beispiel.
Om meets Alltag. Dein Wachstumsimpuls.
Ich wurde vor kurzem mal gefragt, Robert, was ist der Kern von deinem System? Und ich kann es dir in einem Wort sagen, Energiearbeit. Das ist der Kern. Weil ich denke, dass viel von dem auch in der Yoga-Szene, es gibt super viele Ideen. Ja, ich glaube, es gibt genug gute Ideen, positive Ideen. Ich glaube, wo es manchmal ein bisschen fehlt, ist das Durchsetzungsvermögen, ist die Willenskraft, diese Ideen zu mehr zu machen, wie Hashtags auf Instagram oder als Aufdruck auf einem coolen Yoga-T-Shirt. Und deswegen ist mein Bestreben mit Becoming Me Yoga, ist eine Mischung herbeizuführen aus einerseits Aktivierung, Yang, und Entspanntheit, aber nicht Trägheit, Yin. Und somit kommen wir in dieses taoistische Prinzip wieder von Yin und Yang. Ja? Ja. Und das Lustige ist, bloß damit vielleicht auch du und die Hörerinnen und Hörer auch mal so einen kleinen Beigeschmack kriegen, wie diese Downloads funktionieren. Weil ich finde es irgendwie blöd, dass ich das so nebenbei gesagt habe, hey, die Gitarre hat Downloads, und dann sage ich keinen der Downloads. Ja? Jetzt bloß sagt mal jemand. Es gibt die Hauptprotagonisten in dieser wundervollen Abenteuergeschichte Mahabharata, dem längsten Gedicht der Welt, 100.000 Doppelverse, von dem die Bhagavad Gita ein Einschub ist. Einschub deswegen, weil sie die Abenteuergeschichte der Mahabharata eigentlich nicht weiter vollzieht, sondern es stoppt und es kommt zu einem Gespräch zwischen der göttlichen Inspiration Krishna und dem Repräsentanten für uns alle, Arjuna. Ja, Bhagavad Gita wird gesprochen auf einem Schlachtfeld. Jetzt, wenn jemand diese Hintergründe gut kennt und tief reingehen würde, würde irgendwann eine Frage auftauchen, nämlich, Robert, in der Mahabharata sind die Hauptprotagonisten aber fünf Brüder. Nicht bloß Arjuna. Der hat noch vier weitere Brüder. Fünf. Warum spricht Krishna nur mit einem der fünf Brüder auf diesem Schlachtfeld? Ich finde das eine total wichtige Frage, die sich natürlich niemand stellt, weil die meisten Leute, die sich mit der Bhagavad Gita beschäftigen, kennen den Kontext der Mahabharata nicht. Vielleicht wissen die gar nichts von den Brüdern. Ja? Die Antwort ist, dass die Pandava-Brüder für energetische Qualitäten stehen. Das heißt, der Download ist, dass Arjuna nicht bloß der Repräsentant für den zweifelnden, fragenden, auch mal in eine Notlage gerateten Human Being darstellt. Das ist er auch. Für uns alle der Repräsentant, der die Chance hat, mit der schaffenden Energie quasi zu konversieren und Fragen zu stellen. Ja, auch nervige Fragen. Ja, der sagt in dem Gespräch auch immer wieder, Krishna, jetzt driftest du wieder ab. Ich paraphrasiere jetzt, aber ja, komm mal wieder zurück zum Thema. Das nützt mir gar nichts auf diesem Schlachtfeld. Ich brauche jetzt diese Antwort. Das ist die eine Seite. Aber energetisch ist es ein Download, weil Arjuna für ein Chakra steht. Und zwar für das dritte, weil er ist der drittgeborene Bruder. Und das dritte Chakra ist Manipura. Und Manipura steht für das Feuer in uns. Der See des Juwels oder Ort des Juwels. Und Juwelen werden durch Pressure gemacht. Ja? Das heißt, wofür steht das Manipura Chakra? Für genau dieses Durchhaltevermögen, für die Durchsetzungsfähigkeit, für die Power, die Willenskraft, all diese Dinge. Und das habe ich sehr früh gefunden, dass in vieler Körperarbeitspraxis unterrepräsentiert war, wenn es doch die Bhagavad Gita aber ganz klar herausstellt, Krishna spricht mit dem dritten Bruder nicht, weil er wichtiger ist wie die anderen Brüder. Aber wenn der dritte Bruder nicht auftaucht, sagen wir im Yoga, tauchen die anderen auch nicht auf. Und das ist der Punkt. Und das ist Becoming Me Yoga. Aktivierung und Entspanntheit, also im Auge des Sturms zu entspannen. Deswegen sind die Klassen laut und wild und schweißtreibend in Teilen. Es gibt auch sanfte Becoming Me Yoga Klassen, gibt auch Meditationen reine, aber bekannt ist es durchaus für diesen aktivierten Aspekt. Und es versucht diesem Code der Bhagavad Gita, dass Arjuna rausgestellt wird und als Hauptprotagonist der schaffenden Energie gegenübertritt, was es heißt, ist nichts anderes wie Inspiration bringt dich nur so weit in deinem Leben. Die ist wichtig und die ist gut. Und die kann, wie wir schon erklärt haben, jenseits der Klischees aus allen Richtungen kommen. Aber es obliegt dir, durch Energie, die du in dir findest und herstellst und erschaffst, diese Inspiration zum Leben zu erwecken. Und das ist, worum es in Becoming Me Yoga geht. Deswegen heißt das Yoga-System so. Becoming Me, nicht weil man werden soll wie ich, Gott bewahre, ein Robert reicht. Es gibt ein paar mehr, aber ja. Aber die Idee ist, dass eine Person sagt, ich war gestern im Becoming Me Yoga. und somit die Selbstverantwortlichkeit, Ownership zurück auf die eigene Matte, zurück auf das eigene Sitzkissen, zurück ins eigene Leben holt. Das ist mein ganzer Anspruch mit dem
Das ist
Yoga-System.
schön.
Aber du siehst, aufbauend auf Codes, die nicht meine sind, sondern die ich aus den yogischen Schriften gezogen habe.
Ja, das ist schön. Das ist ganz spannend. Ich habe ja den Zugang eher aus der Yoga-Therapie im Sinne von auch Arbeit auf also allen Ebenen, der Koshas, Körper, Atem oder ganze Energiekörper, mental und noch ein bisschen weiter, wenn man Glück hat und wer sich lang hangelt, bis Ananda Maya Kosha. Und auch da, das finde ich ganz schön, auch in der Yoga-Therapie ist das auch, also spannend, ne? Ganz anderer Richtung von wo es kommt, aber dass es eben wirklich immer, also auch dieses Yin und Yang, es gibt eben nicht Yin und Yang einzeln, sondern Yin und Yang gehören
Korrekt.
zusammen, das macht Sinn.
Ja,
Und auch,
das ist wie das Nervensystem. Weißt, am Ende geht es in unserem Dasein heute, 2025, viel darum, ein starkes Nervensystem zu haben. Warum? Ja, weil wir gerade gesagt haben, die Realität wird nicht außerhalb vollbracht, die wird innerhalb vollbracht. Was das bedeutet, ist nicht, dass es so viele Probleme gibt und wir ignorieren diese Probleme, diese schrecklichen Kriege. Nee, wir ignorieren sie nicht. Aber das entbindet uns nicht davon, in uns Frieden zu schaffen. Und das heißt aber nicht, dass wir im Außen nicht auch Frieden schaffen. Das heißt nicht, dass wir nicht in Bezug auf so viele dieser schrecklichen, schrecklichen Situationen, was die Umwelt betrifft, was diese Kriege betrifft, all das, was ich meiner 14-jährigen Tochter nicht erklären kann, warum wir ihr so eine beschissene Situation übergeben als Planet, ja. Aber ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, wie du sagst, in diesen Schichten der Koshas zu arbeiten und erstmal auch für Frieden zu stehen in uns. Natürlich, dann ist die natürliche Konsequenz, wie du gesagt hast, im Zusammenleben. Ich habe zum Beispiel viel zu deinem Punkt vorher, Katharina, den ich sehr schön fand, dass das, was wir in uns erschaffen, wir dann auch teilen können. Ja? Nicht im Sinn von Unterweisungen, sondern im Sinn von, dass wir eine entspannte, glückliche, erfüllte Person sein können, die sich in eine Gemeinschaft einbringen kann, ohne Narzissmus, ohne Egoismus.
Das
Und
meinte
ich
ich,
habe
ja.
viel von dem, was mir heilig ist, in Anführungszeichen, in der Gemeinschaft gefunden. Ja,
Ja.
du warst beim Sound Sea Festival. Wir haben den ganzen Sommer solche Art von Celebrations
Ja.
vollbracht. Und die Idee ist, dass viel von dem, was mir heilig ist, ich in Gemeinschaft finde.
Ja.
Ja, und deswegen fand ich immer diese Idee zielführend von die schaffende Energie im Herzen vom anderen zu finden. Ja, das heißt nicht, dass ich mit jedem rumhängen will. Das ist überhaupt nicht gefordert. Ja, love everyone ist missverstanden.
Ja, ist
Weil
richtig, sehr.
es heißt nicht hang out with everyone.
Ja,
Ja, es
ja.
heißt nur auf einem fundamentalen Level erkenne, dass die schaffende Energie, die Inspiration da ist. Und wenn du dich einlassen kannst und dein Ego so weit im Griff hast, dass du genießen kannst, mit anderen zu meditieren, mit anderen zu tanzen, mit anderen zu konversieren, dann wird das Leben besser. Und
Ja.
Inklusivität ist da ein wichtiger Faktor. Es geht nicht um Klicken und Szenen und diese Yoga-Art gegen jede. Becoming Me Yoga steht nicht gegen irgendeine andere Yoga-Art. Becoming Me Yoga ist einfach mein sehr energievoller Weg auf den Hügel hoch. Ich renne schreiend den Hügel hoch mit einem entflammten Herzen. Das ist wie Roberts Dinge tun. Aber ich habe so gute Freunde und Freundinnen in allen möglichen Yoga-Arten und ich würde nie sagen, oh, ich ersetze Yin-Yoga oder ersetze reine Pranayama oder ich ersetze den Schamanen, der Down Dog heißt oder ich ersetze irgendjemand. Ich ersetze gar niemanden. Ich
Ja.
feiere die Vielfältigkeit.
Ja,
Und
absolut.
wem meine Ansprache zu intensiv ist oder wem meine Klassen zu laut sind oder ich als Person nicht genüge, das ist total okay mit mir. Ich habe null den Anspruch, jedem gerecht zu werden. Ich bin nicht da, um Bauchladen zu sein und möglichst viele Follower zu sammeln. Ich bin für die Leute da, die intensiv arbeiten wollen. Und die Leute, die eher chillen wollen, die müssen zu jemand anderem gehen, weil Gott weiß, ich habe in meinem Leben noch nicht einmal geschafft, sanft zu sprechen. Das werde ich nie hinkriegen. Ja, in manchen Yoga-Ausbildungsmanualen steht, repräsentiere Yoga mit einer sanften Stimme. Das mag schon sein. Aber ich bin nicht sicher, ob Arjuna und Krishna sanft gesprochen haben. Die sprechen sehr intensiv in dem Gespräch aller Gespräche, namentlich der Bhagavad Gita. Ramayana, Mahabharata sind Abenteuergeschichten, wo es um kämpfende Yogis und Yoginis geht und um Warriors außerhalb von Warrior 1, 2 und 3. Ja? Und die Idee ist, dass das ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich. Dieser Aspekt von Arjuna, dieser Aspekt von Manipura, vom dritten Chakra, dieser Aspekt von in unserem Kern zu wissen, dass wir für uns und andere da sein können. Und dafür steht hoffentlich mein kleiner, demütiger Beitrag in der Yoga-Szene. Und das ist mir genug.
Ja, wie schön. Vielleicht können wir das gleich nutzen, um den Schwenk zu machen in die ganz konkreten
Yes,
Empfehlungen für den
please.
Alltag, weil das ist mehr als Steilvorlage, würde ich sagen.
Ja.
Genau. Also was würdest du sagen, wirklich je nachdem, wo alle herkommen, sozusagen ein bisschen mit Yoga in Verbindung oder schon tiefer eingetaucht, was wären vielleicht so Empfehlungen, um Yoga wirklich auch noch mal so ganz, ganz konkret mitten ins Leben zu holen?
Katharinas Empfehlungen für deinen Alltag.
Also ich weiß, dass das jetzt für eine wundervolle Yogini wie dich sehr trivial klingt. Also vergib mir bitte, Katharina, und sei mir nicht
Bin
böse.
gespannt.
Aber ich
Das kommt.
muss leider sagen, was am meisten Unterschied gemacht hat in meinem Leben, ist die simple Technologie von Mantra-Meditation. Und in vielen verschiedenen Yoga-Arten, ich bin mit Bhakti-Yoga aufgewachsen, ab 14. Ich sage immer aufgewachsen, das stimmt so ja nicht, aber das war quasi meine erste Yoga-Art, mit der ich in Verbindung kam, namentlich das Hare Krishna Mantra. Aber es gibt tausende Mantras, auch in unserer Sprache, in Englisch, in Sanskrit, in Gurmukhi, darum geht es nicht. Aber ich habe seit fast 35 Jahren keinen Tag verpasst, Mantra zu meditieren, auf die eine oder andere Weise. Unterschiedliche Längen. Und sogar das Mantra hat sich mal geändert im Verlauf meines Lebens, was ein großer Moment war in meinem Fall,
Das
weil ich
glaube
meinem
ich.
Herz folgen musste und eigentlich mein Geist gar nicht dafür bereit war. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Aber ich würde wirklich glauben, dass ganz undogmatisch, ohne dass man irgendwo unterschreiben muss, Sikh zu werden, Hindu zu werden, das Wort Hinduismus gibt es eh nicht, das haben auch die Engländer erfunden, weil sie gesagt haben, die, die jenseits des Indus River wohnen, also das Wort kann man eigentlich auch vergessen, aber wie auch immer, eine gewisse Zeit des Tages, besonders morgens, dem Öffnen des Herzens zu widmen, diesem Einlassen auf den Fluss des eigenen Lebens. Ja, und das muss nicht super lang sein, aber da können 20 Minuten jeden Tag schon einen riesigen Unterschied machen, anstatt zuerst aufs Telefon zu schauen und in die WhatsApp-Gruppe in Bezug auf die Fußballergebnisse vom Wochenende, einfach mal den Tag zu starten mit 20 Minuten. Irgendein Mantra, das einem vom Wortklang, vom Inhalt, vom Rhythmus, vom Sound, von der Vibration gefällt. Leise sprechend, murmelnd, singend, doesn't matter. Aber Mantra-Meditation scheint mir für unsere aufgeregten, unruhigen Zeiten in Kali Yuga ein sehr, sehr stimmiger Einstieg zu sein in eine tiefere Meditationspraxis, weil es ist nicht gegen Stille gerichtet. Aber ich glaube, vielen Leuten würde mit Mantras zu arbeiten leichter fallen, als sich von null einfach hinzusetzen in einem Vipassana-Retreat und 8 Stunden die Augen geschlossen zu halten. Das ist sehr sinnvoll. Aber ich glaube, das ist eher alltagstauglich, scheint mir eher einfach zu singen oder mental zu vibrieren, irgendeinen positiven Inhalt, irgendeine Anbindung zu zelebrieren. Meditate more, sagen wir in meinem System.
Schön, ja, auch einen schönen Flyer gesehen, genau. Und meditierst du dann, also rezitierst du laut
Ja,
oder leise?
ich hab schon immer, das hat sich nicht geändert, seit ich 14 bin. Es sind 33 Jahre, nicht 35. Sorry, ich habe ein bisschen Zahlentourette, wird mir vorgeworfen manchmal.
Finde ich gut.
Mit Zahlen habe ich es nicht so irgendwie. Das ist der indische Einfluss in mir.
Vielleicht, ja.
Ich habe meinen Schwiegervater mal gefragt, habe ich gesagt, waren da wirklich 100.000 Leute bei diesem Ashram? Er so, nein. Dann habe ich gesagt, aber du hast 100.000 gesagt. Dann hat er gesagt, ja, aber das heißt nur, dass viele da waren. Dann
Ja,
habe
das ist der
ich gesagt, ach
Klassiker,
so,
ganz schön.
200.000 ist dann einfach mehr. Er so, genau. Aber
Schön.
es hat sich nicht geändert in 33 Jahren. Ich arbeite immer mit einem Maler, weil ich eine sehr haptische Person bin. Ich habe gern was in der Hand. Und genau, ich widme ungefähr eine Stunde meines Tages. Früher war es sehr viel mehr. Ich bin altersmilde geworden, ja, und schlafe ein bisschen länger wie früher als junger Fastmönch. Aber es ist immer gleich, ich rezitiere mental und halte meinen Fokus auf Ajna Chakra, also wenn du sehr technisch
Ja.
werden willst, ich das vibriert auf Höhe von
Ja,
zwischen den
verstehe.
Augenbrauen, Browpoint. Und genau, ich habe verschiedene Mantras, die ich nutze. Mittlerweile sehr viel aus der Gomukki-Tradition, weil mich das total abgeholt hat und total ja, das ist wie ein Pfeil in mein Herz geschossen, als ich ich bin natürlich erstmal nur mit Sanskrit-Mantras konfrontiert worden und die haben mich sehr erfreut. Und als ich dann diese viel jüngere Warrior-Meditationssprache gefunden habe, gab es irgendeine karmische Disposition. Und
Schön.
ich arbeite mittlerweile mit einem Mantra, das Wurzelmantra oder Mulmantra heißt, aus der Gomukki-Meditationssprache unter anderem. Benutze aber immer noch das Hare Krishna-Mantra als Verbeugung vor den Beginn meines Wegs. Und auch da, orthodoxe Yogis fallen jetzt bestimmt in Ohnmacht und sagen, das kann man doch nicht, ich kann alles, was ich will, und wem das nicht passt, der hat leider Pech gehabt, weil ich werde das bis zum Ende meines Lebens so machen.
Jetzt richtig gut. Schön. Ja, danke fürs Teilen auch das.
Sehr gern.
Ich hätte auch noch eins, ich glaube, das ist sehr in deinem Sinne. Am besten, es gibt sehr viele schöne Postkarten auch inzwischen dazu, dieses Out of Comfort Zone. Das
Mm,
finde ich
das ist
ganz,
sehr in
ganz
meinem Sinn.
wichtig. Genau, vielleicht sag du doch gerne. Mich hören die Leute öfters.
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, Entspanntheit nicht zu üben, indem alle leise sind und alle Rücksicht auf dich nehmen. Ja, ich war in einem Retreat vor vielen Jahren, den ich geleitet habe, und da haben wir draußen morgens meditiert und haben Kühe gemut, weil es war in den Bergen. Und ich habe gemerkt, dass eine Teilnehmerin irritiert war von dem Muhen der Kühe. Und wenn dich Meditation dazu führt, dass du irritiert bist von dem wundervollen Geräusch, das unsere Freundin die Kuh macht, die zuerst da war, das ist der Yogi, der zuerst da war, dann funktioniert deine Meditation nicht. Ich habe die Meditation sofort abgebrochen, ohne die Person zu schimpfen oder irgendwas, das steht mir gar nicht zu. Aber ich habe alle erstmal schütteln lassen, 10 Minuten lang, hardcore. Und danach haben wir uns nochmal hingesetzt und haben es nochmal probiert. Und guess what? Die Dame hat das Moon nicht mehr gestört. Und das
Schön.
ist ein Sign of our times, wie man so schön sagt. Ich glaube, wir müssen erstmal mit dieser vielen überschüssigen Unruhe und Energie uns abarbeiten. Und dann können wir in diese Nektarstille gleiten. Ich glaube, dieses sofort hinsetzen in einem gestressten Alltag für urbane Yogis und Yoginis, das ist überbewertet. Leute sagen, sie
Das
meditieren,
glaube
damit
ich
sie
auch,
es
ja.
dann, aber sie meditieren nicht.
Genau,
Weil,
ja.
wenn es anstrengend ist die ganze Zeit, ist es. Ja, du bist außerhalb deiner Komfortzone, aber eigentlich geht es um was anderes. Du sollst außerhalb deiner Komfortzone sein, zum Beispiel durch Körperarbeit oder intensives Pranayama, um dann völlig innerhalb deiner Komfortzone das zu tun, was gut für dich ist. Und darum ist beides wichtig. Aber ich glaube, dass wir zu schnell nach Shortcuts suchen und nicht bereit sind, das zu tun, was nötig ist. Und da ist zum Beispiel jeden Tag ein bisschen Schwitzen ist gut für einen.
Ja.
Ja, dazu brauche ich keinen einarmigen Handstand. Ich kann den auch nicht,
Ganz
will ihn auch
richtig.
nicht können. Ich bin kein Artist im Cirque du Soleil. Ich finde es super, aber es hat energetisch, wüsste ich nicht, was der Grund ist. Aber so ein bisschen rein ins Feuer, ja, ist gut für uns und kann uns sehr viel entspannter machen im Nachgang für dann ganz liebevolle Chill-Meditationserfahrungen. Aber ich glaube, dass außerhalb der Komfortzone oft das liegt, was wir wirklich brauchen als Fundament. Und
Ja,
drum, ich bin voll mit dir, Katharina.
was
Das ist ein
Schönes.
schöner Hinweis.
Ja, da sind wir auch wieder bei Manipura
Ganz
und
genau.
Arjuna gelandet. Schön.
Wir könnten jetzt 3,5 Jahre weitersprechen und würden immer wieder, wir würden immer
Ja.
wieder, die Leute, die mich kennen, lachen jetzt, weil sie wissen, dass das wahr ist. Er
Schön,
könnte
so gut.
wirklich 3,5 Jahre über die Bhagavad Gita sprechen. Aber ja, wir würden immer wieder dahin zu den
Ja.
Downloads, dieses wichtigsten Gesprächs der Menschheitsgeschichte zurückkommen.
Ja.
Das wäre
Schön.
übrigens noch ein nächster Hinweis im Alltag, ist, sich vielleicht einfach mal eine Bhagavad Gita zu besorgen, nicht zu verspannen, nicht zu denken, man muss gleich alles da drin verstehen, aber so vielleicht ab und zu mal aufzuschlagen und vielleicht mal so einen Satz rauszunehmen und zu prüfen, wie man den im eigenen Leben spielerisch implementieren könnte. Ja, so Sachen wie Equal Vision, Leute weder erhöhen noch erniedrigen.
Ja.
Einfach cool sein und
Ja.
lass die anderen einfach die anderen sein und sieh die wie Bäume, hat Ramdas immer gesagt. Ja, die sind alle, der eine wächst so, der andere hat Stacheln und unter denen legst dich halt nicht. Aber am Ende, ich glaube, du hast vorhin was Schönes gesagt. Stell sicher, dass in deinem Herz genug Frieden herrscht, dass du diesen Frieden auch draußen repräsentierst.
Ja.
Und das wäre 2025 ein ganz schön heroischer Schritt.
Ja, oh ja. Absolut. Ja. Das ist schön. Ich würde jetzt mit dir wirklich noch sehr gerne sehr, sehr lange weitersprechen. Vielleicht haben wir ja noch mal das Vergnügen für eine zweite Runde oder sowas.
Definitiv, wir machen eine zweite Runde, Katharina. Es hat mich sehr gefreut,
Schön. Es hat mich auch
Gast
sehr
bei dir sein
gefreut.
zu dürfen. Und vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke an alle, die zugehört haben und die vielleicht die ein oder andere Inspiration aus dem Gespräch nehmen konnten. Wenn nicht, vergib mir. Wenn ja, ist es nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich bin bloß der Messenger.
Ja, ist schön. Ich bin mir sicher.
Das Schlechte ist meine Schuld. Jegliches Gutes in dem Gespräch ist das, was meine Lehrerinnen und Lehrer mir geschenkt haben. Also du kannst dich entscheiden, für was du mich dann verantwortlich machst als hörende Entität. Aber ich versuche mein bestes Yoga so zu vertreten, wie ich es verstehe.
Ja, wow. Und du inspirierst, also ja, danke für diese weisen Worte. Ich feiere das sehr. Und ja, also das zeigt ja auch, wie viele Leute du wirklich auch inspirieren kannst und in die Kraft bringst. Zeigt ja auch, glaube ich, dass es sehr gut gelingt, das
Das zeigt
weiterzutragen, die
tatsächlich,
Lehre. Ja.
genau, es zeigt tatsächlich, dass ich das Glück hatte, mit verschiedenen Yoga-Traditionen durch sehr, sehr gute Lehrpersönlichkeiten in Kontakt treten zu dürfen. Und wiederum, mein Ego wird es gerne auf meine Kappe nehmen, aber du hast es sehr viel richtiger gesagt. Ich glaube, dass so viele Leute sich angesprochen fühlen, so viele Leute in den Programmen sind und diese verrückte, Nachfrage nach diesen Programmen, da obliegt wirklich eigentlich gar nichts mir, sondern alles denen, die es mir geschenkt haben. Und ich lasse nur durch mich fließen, durch den Robert-Filter, wie wir ihn manchmal nennen. Und mehr ist es eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe noch nie was erzählt, was ich erfunden habe oder erdacht habe. Ich würde es gerne sagen, dass es so ist, aber es ist eigentlich nicht wahr. Es ist alles durch andere in mein Herz injiziert
Ja,
worden.
ist schön, aber auch ganz egofrei sozusagen der Messenger zu sein und das zu bündeln,
Ja, und
braucht auch ein
weißt
gutes Standing so von der Energie
genau,
her.
ich glaube, ein bisschen Ego darf schon da sein.
Ja.
Ich hab durchaus ein Ego und bin mir auch bewusst, dass ich es habe. Ich finde es lustig, wenn Leute dann immer sagen, sie wollen ihr Ego auflösen. Nee, es ist schon gut, dass ich weiß, wer ich
Ja.
bin und wer die anderen sind. Aber ich
Ja,
glaube, das Ego
richtig.
sollte im Dienst von der Seele stehen und
Ja.
nicht die Seele im Dienst vom Ego. Und dann sind
Genau.
wir wieder bei der Bhagavad Gita und jetzt würden unsere 3,5 Jahre
Jetzt geht's
Gespräch
weiter.
einfach
Genau,
immer weitergehen.
das ist
Deswegen,
schön.
ich stopp jetzt und bedanke mich von
Ja.
Herzen bei dir, Katharina. Es ist
Ich
schön, dich zu
danke auch,
sehen, schön,
Robert.
dich zu hören.
Danke sehr. Und wenn ihr mit Robert Kontakt aufnehmen mögt, sag am besten selber. Gerne.
RobertErrenbrand.com oder ich glaube, DE geht auch, findest du alle Programme. Wir machen in München Kundalini-Yoga-Ausbildung jedes Jahr zwei, Level 1 und Level 2. Die Becoming-Me-Yoga-Weiterbildung gibt es immer in München und in einer anderen deutschen Stadt. Nächstes Jahr ist es in Düsseldorf und in München. Und natürlich gibt es fortlaufend Retreats, Seminare, Workshops, so viele Online-Klassen für jemand, der Becoming-Me-Yoga mal üben möchte. Es gibt in den patrickbroom.de auf der Website kann man mehrere wöchentliche, sowohl Becoming-Me-Yoga als auch Kundalini-Yoga-Klassen mit mir üben. Online, egal wo du bist auf der Welt, die gibt es teilweise auch on demand. Also wir versuchen tatsächlich, das System jeder Person, die interessiert ist, verfügbar zu machen. Und wenn du nichts investieren möchtest, monetär, was absolut verständlich ist, dann habe ich eine unglaubliche Anzahl von YouTube-Videos, die du ganz kostenfrei, wo du mit mir meditieren üben kannst und auch kleine Coaching-Inspirationen gibt, weil dieses yogische Coaching, das ich nicht bloß tue, sondern auch lehre, dafür gibt es auch eine jährliche Ausbildung. Das heißt, RobertErrenbrand.com kann man alles sehen und mir auch direkt schreiben. Wer Fragen hat, einfach schreiben.
Wunderbar, vielen Dank. Also genau, viele Möglichkeiten zum Andocken und auch wir freuen uns beide über Kommentare oder Likes. Das trägt das immer noch mal weiter in die Welt hinaus für alle, die es inspiriert und trägt und die es anspricht. Und ja, genau, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Vielen, vielen Dank, Robert, und
Danke
ja,
dir,
alles
Katharina.
Gute.
Bis ganz bald, gell?
Ganz
Ciao.
bald.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.